Ihr wollt das Hamburger Abendblatt 4 Wochen für nur 10 Euro lesen oder verschenken und gleichzeitig damit Gutes tun? Unser Spendenabo macht es möglich. Jetzt informieren unter abendblatt.de/spenden2026. Und das Beste daran? Die Hasper verdoppelt jede Spende. Also, seid dabei!
Naja, es ist vor allem schwierig in diesen Jahren, in denen erkennbar so vieles hier in Europa noch nicht funktioniert, beginnend, auch wenn mir Waffen tendenziell immer suspekt waren, aber beginnend mit der Aufrüstung und der Bewaffnung, aber auch über die Geheimdienste gehen. Also die Frage, wer sagt uns eigentlich, wenn der IS in Syrien einen Bombenanschlag in Deutschland vorbereitet, die ökonomischen Dinge. Also in dem Moment, wo die Amerikaner ihren Schutzschirm zurückziehen, weht der Wind in Europa insgesamt etwas rauer und der weht insbesondere in Deutschland etwas rauer, weil Deutschland schon noch die eine Nation ist, wo die Amerikaner mit 35.000 Soldaten immer noch präsent sind.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider. Was wird aus dem Verhältnis zwischen Europa und den USA? Das ist eine der großen Fragen unserer Zeit. Und ich will heute mit Hilfe meines Gastes versuchen, sie zu beantworten oder zumindest Antworten darauf zu finden. Sollte man sich, wie etwa Annalena Baerbock das findet, so schnell wie möglich von den USA lossagen? Oder wäre das, wie Olaf Scholz, der ehemalige Kanzler, sagt, ein gigantischer Fehler? Darüber wollen wir genauso sprechen wie über das Verhältnis von Friedrich Merz und Donald Trump. Über die taffe Ursula, gemeint ist Ursula von der Leyen, über die Donald Trump offensichtlich manchmal voll des Lobes ist. Wir werden über Atomwaffen und das Problem mit den Franzosen, die ja Atomwaffen haben, aber vielleicht uns nicht zur Verfügung stellen können oder vielleicht das dann doch tun, aber es nützt nichts, sprechen. Wir werden über das Paradox in der internationalen Sicherheitspolitik sprechen und. Unglaublich viele Themen heute und ich freue mich sehr, dass der Mann da ist, der ein wunderbares Buch darüber geschrieben hat. Das Buch heißt Das erwachsene Land Deutschland ohne Amerika, eine historische Chance. Ich gestehe, ich habe es in einem Rutsch durchgelesen und dachte am Anfang, ach, du weißt ja eigentlich schon ganz viel. Und da habe ich mir so viel rausgestrichen, dass ich dachte, so viel wusste ich eigentlich gar nicht. Holger Stark ist da, lieber Holger, großartig, dass es heute geklappt hat. Wir haben es gerade vorab gesagt, das Buch ist auch in die Bestsellerlisten hochgeschossen. An dem Tag, in dem wir diesen Podcast aufzeichnen oder auf Platz 2, das ist natürlich wirklich großartig. Und ich habe ganz viele Fragen und ich fange einfach mal an.
Ja, freue mich sehr, da sein zu dürfen.
Sehr gut. Das Erste ist, was man sich nochmal klar machen muss, weil in Diskussionen über Donald Trump es immer heißt, Donald Trump ist so eine Ausnahmefigur, das arbeitest du relativ gut raus, dass das, was Donald Trump jetzt ist und worüber wir sprechen, begonnen hat vor ein Vierteljahrhundert vielleicht sogar schon.
Ich würde sagen, ziemlich genau zur Jahrtausendwende. Mhm. Damals Bill Clinton, Präsident, sehr innenpolitisch aktiv, umweht von diesen Skandalen. Wir erinnern uns an Monica Lewinsky, seine Praktikantin und so. Aber an der Spitze einer Regierung und eines Landes, was prosperierte, dem es gut ging. Geringe Arbeitslosenzahl, geringe Inflation, sogar der Staatshaushalt mit einem Plus von, ich glaube 1999, von etwa 270 Milliarden. Also Amerika in der Blüte. Und dann passieren mehrere Dinge ziemlich gleichzeitig. Auf der einen Seite fliegen die Al-Qaida-Terroristen Flugzeuge ins World Trade Center. Daraus entsteht der Afghanistan-Krieg. Der führt dann zum Irak-Krieg. Dann ist dieses Land in zwei große Feldzüge verwickelt und die kosten wahnsinnig viel. Und dann kippt der ganze Haushalt. Amerika ist pleite, das ganze Geld fließt ins Militär. Und parallel schlägt die Globalisierung voll zu. Amerika, das dominante Land mit den großen Automarken und so, wird zu einem Land, was die Produktionsflächen verliert. Die wandern alle ab nach Asien, die wandern ab nach Bangladesch, nach Indien, nach Mexiko. Und 6 Millionen Arbeitsplätze gehen verloren. Und das sind vor allem Arbeitsplätze, die die Arbeiterklasse, die Mittelklasse und so haben. Und diese Dinge konvergieren. Auf der einen Seite sterben Amerikaner in Kriegen irgendwo und die Amerikaner sind unlustig, sich noch weiter mit der Welt auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite leidet die heimische Industrie, es leidet die heimische Arbeiterklasse. Und da gärt was. Und in dieses Gären stößt dann irgendwann Donald Trump rein und nimmt auf, was sich am Anfang als Tea Party formiert, also diese so politisch am rechten Rand agierende Bewegung. So. Und daraus formt er letztlich seine Magerbewegung, die ihn dann auch bis ins Weiße Haus tragen
wird. Das finde ich so interessant, dass man dann feststellt, dass die Amerikaner irgendwann, und das ist ja in der amerikanischen Geschichte, glaube ich, immer so gewesen, plötzlich keine Lust mehr hatten, der Weltpolizist zu sein, der Imperialist zu sein, sondern sich dann, das hast du schön geschrieben, wenn wir was machen, wenn wir weltpolitisch was machen, dann muss es sich auch für uns in irgendeiner Form auszahlen. Also, und dann sind wir schnell bei Grönland. Und vielleicht auch bei der Ukraine, wo es dann darum geht, können wir da Bodenschätze abgreifen.
Das ist dieses America First, dieser harte Nationalismus, sich nur dann engagieren zu wollen, wenn Amerika davon was hat. Das gab es ganz interessant schon mal im Zweiten Weltkrieg. Da gab es auch schon mal so eine America First Bewegung, die in ganz Amerika Clubs gegründet hat. Fast 1 Million Amerikaner sind damals beigetreten und die am Anfang auch überhaupt nicht in diesen Zweiten Weltkrieg eintreten wollten. Das ist erst passiert, als die Japaner Pearl Harbor bombardiert haben und da die Amerikaner sozusagen richtig bei ihrem Stolz gepackt haben. So. Und das wiederholt sich in gewisser Weise. Und wenn sie sich schon engagieren, dann eben in der Ukraine, indem sie da die seltenen Erden abbauen dürfen oder in Grönland oder anderswo. Also, dass die Amerikaner was davon haben, nicht irgendwo altruistisch Weltpolizist für den Rest der Welt zu spielen.
Und das muss man sich dann auch klar machen, dass also, wenn es Donald Trump nicht gegeben hätte, hätte es jemand anders gegeben, der aber, um diese Mehrheit, offensichtlich die Mehrheit der Amerikaner zu erreichen, insbesondere die weiße Mehrheit, diese Politik hätte machen müssen. Und das, was dann, man muss sich auch nicht, also die Vorstellung jetzt, nach Trump 1 kam Joe Biden, wer weiß, nach Trump 2 kommt vielleicht jemand, der das Ganze wieder zurückdreht. Die Vorstellung wäre naiv?
Das ist der Punkt, auf den ich so gerne hinaus möchte, nämlich zu sagen, das wird nicht wieder so, wie es früher war. Ganz interessanterweise ist Barack Obama im Prinzip auch schon der erste Versuch, die erste Antwort drauf gewesen, 2008. Ein totaler Außenseiter, ein Senator, der überhaupt gar keine Regierungserfahrung hatte. Stimmt. Der aber am Ende dieser Bush-Ära, ja, also am Ende des Präsidenten, der für diese beiden schlimmen Kriege stand, Afghanistan und Irak, wo das Land einfach runtergewirtschaftet war, ökonomisch, politisch, aber auch moralisch, ne, die Bilder Guantanamo, Abu Ghraib haben wir alle noch im Kopf, so. Und dann kommt da jemand und sagt, yes, we can. Und der ist dann so die Hoffnung für einen Moment. Die Hoffnung, dass es da ein anderes Amerika gibt. Aber vor allem ein Außenseiter, der es gegen die Eliten in Washington dreht. So. Und der ist aber natürlich jemand, der nicht diese Sehnsucht der weißen amerikanischen Mehrheitsbevölkerung bedienen kann. Wieder die alte strahlende Dominanz der 50er Jahre, der 60er Jahre, als es noch Rassensegregation und so weiter gab, die wiederherzustellen. Mhm. Und dafür ist Donald Trump der Messenger. Und diese Gefühle, die er da aktiviert hat, die sind auch über ihn hinaus wirkmächtig. Es gibt ganz interessante Umfragen jetzt zu ICE, die zwar schon ein gewisses Unbehagen gegenüber dem Vorgehen dem sehr rabiaten, tödlichen, brutalen Vorgehen zeigen, die aber auch noch zeigen, dass 2/3 seiner Anhänger sich das noch härter wünschen würden.
Okay, ja. Genau, also
da ist was, aber was er bedient.
Das ist interessant, dass man sagt, okay, da haben ja Trump und Obama was gemeinsam. Tatsächlich. Genau. Und übrigens, das gehört ja auch dazu, das habe ich auch nochmal in einem Buch gelernt, dass auch Deutschland, auch Trump am Anfang ja mit Deutschland, ich will nicht sagen gefremdet hat, aber dieses Verhältnis zu Angela Merkel, das hat sich dann über die Jahre so ganz gut entwickelt. Das war von Anfang an nicht so.
Naja, er ist immer jemand, der dann, glaube ich, gut funktioniert, wenn Leute ihn umschmeicheln und ihm sagen.
Entschuldigung, mit Obama und Angela Merkel meine ich auch. Ich habe Trump gesagt, ne? Ich meine, das Verhältnis Obama und Angela Merkel war kein besonders tolles, oder?
Das war am Anfang auch eins, wo Obama sehr kühl kalkuliert hat. Und auch das ist ein wichtiger Punkt in der politischen Entwicklung, dass Europa einfach nicht mehr so wichtig für die USA ist. Obama war ja derjenige, der diesen Pivot to Asia, den Schwenk nach Asien ausgerufen hat, als erster amerikanischer Präsident. Und der ganz klar gesagt hat, die große Rivalität um die Weltführung, die wird mit den Chinesen stattfinden. Also alles, was Amerika tut, das ja auch eine pazifische Macht ist, ist eher Richtung Asien ausgerichtet. Und die Europäer fand er schon ganz okay, aber die waren für ihn nicht so emotional nah. Das ist auch eine andere Generation von Politikern, die nicht mehr in diesen Nachkriegsjahrzehnten groß geworden sind, sondern deutlich später. Und im Prinzip war er zum Beispiel ja immer happy damit, dass die Europäer sich um den Ukraine-Konflikt und die Russen selber kümmern. Da hatte er gar keine großen Ambitionen. Da hat er einen richtigen Deal mit Merkel gemacht. Mach du mal, sag mir mal, was ihr davor habt in Europa, aber das ist im Prinzip euer Ding so. Das ist alles viel freundlicher gewesen, als es jetzt von Trump vorgetragen wird. Aber die Klage darüber, dass die Europäer nicht genug für Verteidigung ausgeben, dass dieses 2%-Ziel der NATO nicht erfüllt wird, dass die Ukraine irgendwo da geregelt werden muss und so. Das alles als Melodie kam schon von Barack Obama. Wir wollten es bloß damals nicht so richtig hören.
Und auch das ist interessant, nochmal, wenn man sich die andere Seite anguckt, was hat Deutschland eigentlich getan für dieses Verhältnis? Und da arbeitest du es ganz gut auf, finde ich, dass ja, wenn man mal von Olaf Scholz absieht, die Bundeskanzlerin, die davor waren, Angela Merkel, ich will nicht sagen, dass sie eher so russlandfreundlich war, aber also sie war jetzt auf keine Amerika-Liebhaberin und Gerhard Schröder schon gar nicht.
Gerhard Schröder war richtig ein Amerika-Kritiker. Ich würde sagen, sogar jemand, der Aversion gegenüber die Amerikaner hatte. Man kann es ja immer ganz gut auch aus den Biografien ableiten. Und Schröder zum Beispiel war nie in Amerika als Jugendlicher oder als junger Erwachsener. Er war aber in Moskau. Also er hat diese Ostaffinität immer gehabt. Er hatte mit Frank-Walter Steinmeier dann einen Kanzleramtschef, der auch auf die Amerikaner mit Skepsis geschaut hat. Und daraus resultierte ja dann auch 2003 diese Weigerung, mit in den Irak-Feldzug zu ziehen.
Die ja damals das Verhältnis wirklich massiv belastet hat.
Die es total belastet hat, auch mit Joschka Fischer als grünem Außenminister, der damals diesen epischen Satz rief, I'm not convinced, ich bin nicht überzeugt davon. Und der aber gleichzeitig auch total interessant ist, weil er das dokumentiert, wie schwer es für einen deutschen Regierungschef war, sich zu lösen. Joschka Fischer hat das im Gespräch mit mir gesagt, wir sind auf einem sehr, sehr dünnen Seil über eine sehr, sehr tiefe Schlucht balanciert. Was er damit meinte, ist, dass die Vorstellung, die Amerikaner drehen den Deutschen den Hahn ab, also ziehen ihre Truppen ab, bieten nicht mehr den nuklearen Schutzschirm und so, die war immer eine totale Schreckenskulisse für jeden deutschen Regierungschef. Und das, glaube ich, ist psychologisch auch ganz wichtig zu verstehen, weil das erklärt, warum deutsche Regierungschefs sich so wahnsinnig schwer damit tun, ein bisschen Distanz von Amerika zu halten oder sogar sich unabhängig zu machen, also zu suchen nach einem Weg jenseits von Amerika.
Du warnst auch davor, wenn ich das richtig verstanden habe, das jetzt zu schnell zu machen und sich von Amerika zu schnell zu lösen. Wir kommen gleich zu den drei Typen von Politikern, die du beschreibst, die da verschiedene Wege sehen, weil du sagst, boah, das könnte Amerika, Deutschland übel nehmen und das könnte für Deutschland dann schwierig ausgehen.
Naja, es ist vor allem schwierig in diesen Jahren, in denen erkennbar so vieles hier in Europa noch nicht funktioniert. Beginnend, auch wenn mir Waffen tendenziell immer suspekt waren, aber beginnend mit der Aufrüstung und der Bewaffnung, aber auch über die Geheimdienste gehen. Also die Frage, wer sagt uns eigentlich, wenn der IS in Syrien einen Bombenanschlag in Deutschland vorbereitet? Die ökonomischen Dinge. Also in dem Moment, wo die Amerikaner ihren Schutzschirm zurückziehen, weht der Wind in Europa insgesamt etwas rauer und der weht insbesondere in Deutschland etwas rauer, weil Deutschland schon noch die eine Nation ist, wo die Amerikaner mit 35.000 Soldaten immer noch präsent sind. Deutschland ist sozusagen der eine Umschlagplatz, den die Amerikaner in Europa bislang noch behalten haben. So, und dieses Alleinestehen, das ist dieses Land nicht gewohnt. Es ist es auf materieller Ebene, also bei den Waffen, bei den Soldaten nicht gewohnt. Es ist es aber auch mental, glaube ich, nicht wirklich gewohnt. Ne? Wir alle sind groß geworden, jedenfalls die Politikergeneration, die jetzt im Moment am Ruder ist und auch die davor war, Schröder haben wir schon angesprochen und andere, mit einer Welt, die so sortiert war, dass im Westen die Amerikaner darüber entschieden haben, was passiert und was nicht passiert. Und die im Prinzip fast wie so ein Elternverhältnis über den Teenager Deutschland mitbestimmt haben. Mit allen Reibereien, die es mal gab, Schröder haben wir schon angesprochen, dann aber auch wieder mit der Frage, wer stellt eigentlich abends das warme Essen auf den Tisch? Und das sind halt ganz oft die Amerikaner gewesen.
Und wir können, das habe ich auch jetzt gelernt, also es gibt ja in Rheinland-Pfalz gibt es Atomwaffen, amerikanische Atomwaffen auf deutschem Boden, die aber muss man natürlich auch sagen, also man denkt, oh cool, dann haben wir doch irgendwie Atomwaffen hier. Ja, aber nur die Amerikaner entscheiden natürlich, was damit passiert. Und deine These ist, wenn man jetzt sagt, man will sich von Amerika lösen, perspektivisch, wir kommen gleich mal zu der Geschwindigkeit und wie man das machen kann, als Europa, nicht nur als Deutschland, dann wird es aber nicht dazu führen können, dass Deutschland eine Atommacht wird. Warum nicht?
Also erst nochmal zu diesen Bomben in Büchel, das sind ungefähr 20, die da in streng gesicherten Silos halb unterirdisch lagern. Da ist ein deutsches Bundeswehr-Jagdgeschwader. Da sind aber auch die Amerikaner und die Deutschen dürfen nie an diese Bomben, ohne von den Amerikanern beaufsichtigt zu werden. Und diese Bomben dürfen auch nur dann eingesetzt werden, wenn nach einem sehr komplizierten Mechanismus die Amerikaner, der amerikanische Präsident höchstpersönlich.
Sind das strategische oder taktische Bomben? Weil das ist ja ein großer Unterschied. Kommen wir gleich nochmal zu, was die Franzosen anbelangt. Was sind das für Bomben?
Das sind kleinere Atombomben, die auch einsetzbar sind in einem begrenzten Operationsgebiet. Also die nicht dieses große Hiroshima-Bild sind und danach ist ganz Europa in Schutt und Asche gelegt, sondern die könnte man, wenn man wollte, sehr viel zielgerichteter wie Nadelstich eher einsetzen. Und diese Bomben sind der nukleare Schutzschirm, unter dem Deutschland seit den 50er Jahren sich befindet. So, was würde passieren, wenn die Amerikaner die zurückziehen? Dann wäre erstmal dieser Schutzschirm weg. Er wäre für Deutschland weg, er würde möglicherweise auch für andere Länder in Europa entfallen, wo auch noch amerikanische Atombomben lagern. Und dann ist die Frage, was passiert? Man kann natürlich sagen, die Hälfte der Weltbevölkerung lebt ohne Atombomben ganz gut. So, das ist eine politische Kalkulation, die man vornehmen kann, die in Deutschland nicht unpopulär ist. Die Mehrzahl der Deutschen ist gegen Atombomben, die aber natürlich ein echtes Risiko in Tagen von russischen imperialen Ambitionen und in Tagen von Krieg und Frieden mit sich bringt. So, und es gäbe aber jenseits der großen Lösung einer deutschen Atombombe, über die wir gleich nochmal sprechen können, die etwas kleinere Lösung, und die würde bedeuten, bei den Franzosen unterzuschlüpfen. In Europa gibt es zwei Nationen, die eigene Atombomben haben. Das sind einmal die Briten und das sind andersrum die Franzosen. Die Franzosen haben so 200, 300 Atombomben. Das Problem mit den französischen Bomben ist, dass das
sind nur strategische.
Große strategische Hiroshima-Style-Bomben
sind. Also irgendwie, hast du geschrieben, glaube ich, die 17-fache Sprengkraft teilweise von Hiroshima?
Ja, genau. Das heißt, die sind zwar absolut wuchtig und tödlich vernichtend, aber bis du die irgendwo mal abwirfst, muss schon wirklich das die absolute Ultima-Ratio gesehen sein. Und das weiß natürlich der Gegner auch, das weiß im Zweifelsfall auch Wladimir Putin. Das heißt, mit denen kann man nicht diese Nadelstiche, über die wir eben gesprochen haben, irgendwo zumindest androhen. Das ist der Grund, weswegen Olaf Scholz immer der Meinung war, diese französischen Bomben sind praktisch keine Bomben, weil die nicht ernsthaft gelten. Damit kann man nicht wirklich drohen. So. Die Franzosen wiederum machen aber den Deutschen schon seit Jahren Avancen. Sie haben auch in der ganzen Geschichte die Rolle dieser Bomben immer weiter ausgeweitet. Die waren ursprünglich nur für den französischen Schutz da. Und dann haben sie gesagt, wir sind auch bereit, die für andere europäische Länder einzusetzen. Und dann sind sie auf die Deutschen zugegangen und haben den Deutschen gesagt, lasst uns ein gemeinsames Programm daraus machen. Deutschland darf nach dem 2+4-Vertrag keine eigenen Atombomben entwickeln. Aber es könnte natürlich so eine Art Subunternehmer eines französischen Programmes werden. Und dann könnten natürlich diese beiden Nationen auch diese kleineren Bomben, die man taktisch im Gefecht einsetzen kann, entwickeln. So, dazu hatte aber bislang kein Regierungschef den Mut. Angela Merkel hat alle Avancen der Franzosen immer ins Nichts laufen lassen. Olaf Scholz hat mir sehr, sehr deutlich gesagt, was er davon hält, nämlich überhaupt gar nichts. Er hat gesagt, wir haben diese Gespräche pro forma mit den Franzosen geführt, weil man, wenn jemand das anbietet, dann ist man höflich und spricht, aber er hat es nicht ernst gemeint und wollte es auch nicht, hat er allen Leuten im Kanzleramt auch immer gesagt. Und Friedrich Merz fängt jetzt ganz zart an zu sondieren, was da geht und was nicht geht. Das würde aber eine zweite Ebene sein, eine zweite Option jenseits der Amerikaner. Und es würde mindestens die Option eröffnen zu sagen, wir sind nicht mehr von diesem einen Schutzschirm der Amerikaner für immer und ewig abhängig, sondern wir haben Optionen, Möglichkeiten zu wählen. Und das habe ich nie verstanden, warum keine Bundesregierung der letzten 25 Jahre den Mumm hatte, das mit den Franzosen mal auszuloten.
Vor allen Dingen, weil man ja weiß, dass die Amerikaner, glaube ich, wenn man nichts tut, das finden die Amerikaner nicht besonders toll. Aber wenn man mal was tut, wenn man mal sich um sich selber kümmert, wenn man vielleicht auch mal Dinge macht, für die Mut nötig ist, das wird ja in Amerika anders honoriert, als wenn man hier steht und sagt, oh, großer Bruder, hilf uns. Du hast geschrieben, Atommacht allein kann Deutschland nicht sein, weil spätestens, da würden selbst schon die Franzosen vielleicht mal kurz gucken, aber dann die Polen und erst recht die Russen. Das heißt, das verbietet sich aus der deutschen Geschichte heraus. Olaf Scholz, interessant, weil ich mit ihm auch immer versucht habe, über dieses Thema mit dem Atom, mit der Sorge um Atomwaffen zu sprechen, mit dieser, er hat sich ja einfach immer nur an die Amerikaner rangehängt und ist auch derjenige, der sagt, alles andere ist Wahnsinn, darf man nicht machen. Hattest du den Eindruck, dass der auch wirklich große Sorgen hatte vor einem, dass Wladimir Putin einen Atomschlag machen könnte? In dem Buch beschreibst du eine Szene, wo der Geheimdienst, ein amerikanischer CIA,
die CIA war's,
ne, ja, hat dann Olaf Scholz darüber informiert, dass falls die Ukraine einen starken Rückschlag machen können, also ein Landgewinn machen können, also falls die Ukraine wirklich Erfolge auf dem Kriegsfeld erzielen könnten oder vielleicht sogar die Krim angreifen, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass Wladimir Putin taktische Atomwaffen, also die kleineren, einsetzt, bei 50% lag. War das dieser Moment, der Olaf Scholz so erschreckt hat, dass er sich dann in allen Fragen so verhalten hat, wie er sich verhalten hat?
Also dieser Moment, wo die CIA anruft, ist der Herbst 2022, also ein halbes Jahr ungefähr nach Kriegsbeginn. Und es läuft die ukrainische Gegenoffensive. Und die Ukrainer sind ungewöhnlich erfolgreich. Die Russen sind an vielen Stellen wirklich überrumpelt. Und bei Kherson sieht es so aus, als ob russische Einheiten in großem Stil möglicherweise eingekesselt werden können und richtig diese Schlacht verlieren, möglicherweise auch alle von den Ukrainern getötet werden oder jedenfalls sich ergeben müssen. So. Und da haben offensichtlich russische Generäle in der Zeit ernsthaft über den Einsatz von kleinen Atombomben auf diesem Schlachtfeld diskutiert, um die Ukrainer und diese ukrainische Offensive zurückzudrängen. Und die CIA fängt das irgendwo auf, wo genau und wie genau weiß man nicht, und nimmt es jedenfalls so ernst, dass sie sagt, es ist eine 50-50 Chance, dass die Russen das wirklich machen. Und in dem Moment rufen sie im Kanzleramt an und noch bei anderen europäischen Verbündeten und informieren die Deutschen und informieren eben auch Olaf Scholz und seine Berater. Und das sendet natürlich schon Schockwellen durch die deutsche Politik, jedenfalls die damals eingeweiht waren, und trägt sehr dazu bei, dass Scholz immer wieder vor diesem atomaren Szenario gewarnt hat. Er hat dann selber eine ganz interessante Ableitung für sich getroffen. Er hat gesagt, das mit den amerikanischen Bomben, das fasse ich nicht an. Auch mit den Franzosen ist mir alles suspekt. So, das lasse ich so bestehen. Aber wir brauchen deutsche Mittelstreckenraketen. Und er gibt in Auftrag die Entwicklung von Mittelstreckenraketen, die von Berlin bis nach Moskau in den Kreml eine Reichweite haben, die natürlich nicht nuklear sind, aber die dem Gegenüber schon auch signalisieren, wenn du nicht aufhörst, dann kann ich auch dein Schlafzimmer treffen. Und die haben wir noch nicht. Die werden sicherlich frühestens in den frühen 30er Jahren, also in vielleicht 5-6 Jahren oder sowas, fertig sein. Aber die sollen im Prinzip eine deutsche nicht atomare Antwort sein auf die atomare Bedrohung, weil sie signalisieren sollen, wenn ihr jetzt nicht einen Stopp hier setzt, dann greifen wir euch da an, wo ihr seid, wo ihr lebt, und dann wird es für euch schwer, euch dagegen zu verteidigen.
Scholz sagt, wir müssen immer an der Seite der Amerikaner bleiben. Er hat sich 1:1 auf Joe Biden verlassen. Die beiden haben sich offensichtlich auch gut verstanden. Ganz anders als Macron und Scholz, kurzer Einschub. Was ist deine Erklärung? Warum hat es zwischen den beiden anscheinend überhaupt nicht funktioniert? Es kann ja nicht nur an diesem Fischbrötchen gelegen haben, was Emmanuel Macron in Blankenese essen musste.
Also ich habe mich mit Leuten unterhalten, die bei persönlichen Gesprächen zwischen Macron und Scholz dabei waren. Und die haben gesagt, Scholz hat Macron gehasst. Es fiel dieses Wort gehasst. Okay. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber da war einfach überhaupt gar keine Chemie. Macron ist ein Selbstdarsteller, keine Frage. Der ist ein großer Inszenierer. Wir wissen aus der Frage der Waffenlieferung an die Ukraine, dass er sehr viel ankündigt und nicht so wahnsinnig viel macht. Und so. Und das ist von seinem ganzen Naturell Olaf Scholz natürlich total suspekt. Und das ist nicht so sein Ding. Also da hat die Chemie nicht so richtig gestimmt. Mhm. Aber Scholz ist eben auch in seiner außenpolitischen Ausrichtung immer nach Amerika ausgerichtet gewesen. Er hat mir noch gesagt, ich habe mit ihm anderthalb Stunden zusammengesessen im letzten Sommer. Er hat mir noch gesagt, wer der Meinung sei, sich unabhängig von Amerika machen zu können, der sei auf sehr, sehr lange Zeit von Größenwahn getrieben und nicht mehr als das sei es. Und so redet er aber auch über Macron. Also er sagt sozusagen, alles das, was Macron da meint, machen zu können und so, das ist nicht ernst zu nehmen und es liefert den Deutschen keinen wirklichen Schutz. Das war immer so sein Credo. Er hat immer gesagt, den Schutz liefern uns nur die Amerikaner. Wir selber kriegen es nicht hin und die in Europa da so rumturnen und mit Muskeln flexen und so wie Macron, die sind im Prinzip nur große Schauspieler.
Seine Außenministerin Annalena Baerbock vertritt genau die andere Meinung. Das ist bei dir der erste Typus Politiker. Das sind die sagen, so schnell wie möglich weg von Amerika.
Die mittlerweile eben auch sagen, Amerika ist manchmal Freund, es ist manchmal Partner, aber es ist manchmal auch strategischer Wettbewerber. Und das ist wirklich eine neue Komponente, die da dazugekommen ist. Es gibt in dieser deutschen Außenpolitik vom Außenministerium in Berlin immer dieser Dreischritt Partner, Rivale, strategischer Wettbewerber. Und China zum Beispiel wird so beschrieben. Und für die Amerikaner galt das nie. Da galt immer nur Partner, manchmal auch Rivale, aber im Prinzip Partner. So. Und so redet auch Johann Wadephul bis heute noch, dass er sagt, das sind unsere Partner, manchmal auch Wettbewerber, also ringen wir um die Frage, wer kriegt die größeren Aufträge und so, aber im Prinzip Partner, Freunde, Partner, ab und zu Wettbewerber, aber nicht strategischer Rivale. Und Baerbock und andere haben das mittlerweile anders verstanden. Das geht interessanterweise schon zurück bis zu Heiko Maas, der 2018 noch unter Angela Merkel, als er Außenminister war, eine Amerika-Strategie entworfen hat, die die Amerikaner im Prinzip als genau diesen strategischen Rivalen betrachtet. Und damit ist er ins Kanzleramt gegangen und hat dafür geworben. Das war nicht so wahnsinnig lange, nachdem die Kanzlerin damals gesagt hat, in Trudering im Mai 2017 diesen berühmten Satz in diesem Bierzelt, ja, wo sie in vorne steht und dann sagt, ein Stück weit müssen wir die Verantwortung für uns selber übernehmen, weil in diesen Tagen sozusagen nichts mehr ist, wie es vorher mal war. So, also sie sieht, was da ist. Und dann macht sie aber nichts. Dann kommt ihr Außenminister Heiko Maas und entwickelt diese Amerika-Strategie. So ein Strategiepapier hat er öffentlich vorgestellt und so. Und das zieht eine klare Distanz zu den Amerikanern ein und sagt auch, die sind nicht mehr so richtig unsere Freunde. Und dann sagt Merkel den schönen, aber in der Politik natürlich vernichtenden Satz, das ist Heiko Maas' Privatmeinung. Die kann er schon haben, aber es ist nicht die Meinung des Kanzleramts. Und damit ist die Sache natürlich tot. Die Deutschen gehen dann noch zu anderen westlichen Nationen und werben für Multilateralismus, zu den Kanadiern, teilweise auch nach Japan und Südkorea und so. Aber das sind dann nur noch so Fingerübungen. Also eine richtige Politik kommt dann, ein Politikwechsel kommt dann nicht in Gang. Und diese Linie setzt Annalena Baerbock im Prinzip fort. Sie findet es schon auch so. Aber im Kanzleramt resoniert das einfach nicht. Und dementsprechend bewegt sich nicht so wahnsinnig viel.
Und dann gibt es noch sozusagen den zweiten Typ, der Typ, der sich zwischen beiden bewegt, wurde auch einen als Protagonisten, einen ehemaligen Außenminister, nennst du nicht, Sigmar Gabriel. Was ist der zweite Weg? Wir machen uns von den Amerikanern unabhängiger, aber langsam, vorsichtig, insbesondere ohne den Atomschutz zu riskieren.
Das ist der Typus, der mit den Amerikanern nicht brechen will, sondern die Amerikaner möglichst lange im Spiel halten will und gleichzeitig aber verstanden hat, dass das nicht mehr die alte Freundschaft ist und dass man sich vor allem auf die Amerikaner nicht mehr verlassen kann. Dieser Typus ist Sigmar Gabriel, dieser Typus ist auch Joschka Fischer. Gabriel, mit dem ich habe mit beiden fürs Buch gesprochen, Gabriel sagt, die Amerikaner sind für uns im Moment Frenemies, also Freunde und Feinde gleichzeitig. Und man weiß es halt nicht so richtig. Mal ist klingt es in der Ukraine ganz okay und am nächsten Tag will Trump Grönland haben. Und du weißt halt am nächsten Morgen nicht, wie es wieder der Stand ist. Was im Übrigen so erratisch klingt, aber ganz erratisch dann doch nicht ist. Christoph Heusgen, der langjährige Berater von Angela Merkel, der hat mir diese Geschichte erzählt, als sie 2017 zum Antrittsbesuch nach Washington fliegen und Merkel geht dann zu Trump und Christoph Heusgen als außenpolitischer Berater trifft sich mit Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump. Sie treffen sich also in diesem kleinen Kabuff da im Weißen Haus, wo alles sehr gedrängt ist und so. Heusgen kommt und atmet diesen transatlantischen Geist und sagt, wie er als kleiner Junge den Mauerbau erlebt hat. Und dann John F. Kennedy, ich bin ein Berliner, diesen berühmten Satz von Kennedy. Und später Reagan, tear down this wall und ähnliches. Und er strahlt und sagt so, dass in diesem Geiste bin ich groß geworden. In diesem Geiste machen wir Politik, das Bündnis unserer beiden Länder. Und dann guckt ihn Kushner ziemlich kühl an und sagt, wissen Sie, wir kommen aus der Welt der Wirtschaft und in der Welt der Wirtschaft macht man Geschäfte miteinander. An einem Tag ist man ein Freund und macht einen Deal und am nächsten Tag ist man ein Feind und steht auf der anderen Seite. Und so werden wir auch unsere Außenpolitik betreiben. Und Heusgen geht da total geplättet, richtig geschockt aus diesem Gespräch raus und versteht da, was sich da verändert hat. Dass es eben nicht mehr diese Freundschaft der Nachkriegsjahrzehnte ist. So, und das nehmen die Merkel-Leute mit als Botschaft. Und das ist im Prinzip was Sigmar Gabriel, was Joschka Fischer und andere eben jetzt auch verstanden haben, dass es eine transaktionale, von Freundschaften und Gefühlen, Emotionen, Zuneigung bereinigte Beziehung zwischen zwei Staaten ist, weil denen, die sagen als dieser zweite Politikertypus, wir müssen schon gucken, dass wir möglichst lange eher die Geschäftspartner als Amerikaner an unserer Seite haben. Aber weil wir nicht wissen, ob das noch so länger sein wird, müssen wir alles dafür tun, um Europa parallel in dieser Zeit unabhängig zu machen.
Würdest du auch zu Typ 2, du persönlich zu Typ 2 neigen?
Also emotional ist mir mehr nach Typ 1, weil ich glaube, dass, darüber reden wir vielleicht noch, dass dieses Amerika nicht mehr nur kein Freund ist, sondern in Teilen auch richtig europafeindlich gesonnen ist. Stichwort Revolutionsexport, Regime Change. Dieses Amerika möchte ein anderes Europa, ein weniger liberales, ein radikal rechteres Europa. Und da sind wir, glaube ich, richtige Gegner und nicht nur entrückt, sondern auch auf der anderen Seite stehend. Ich verstehe aber schon das, was Sigmar Gabriel und auch Joschka Fischer sagen, zu versuchen, die Amerikaner noch eine ganze Weile lang mit am Tisch zu behalten und gleichzeitig in den Jahren alles dafür zu tun, sich unabhängig zu machen. Sigmar Gabriel sagt, wir brauchen 10 Jahre. Wenn wir die nächsten 10 Jahre dafür arbeiten, in 10 Jahren schaffen wir es, uns unabhängig zu machen. Aber würden die Amerikaner heute gehen, was würde in der Ukraine passieren? Wer würde die Ukraine bewaffnen? Wer würde die Ukraine wieder aufbauen im Falle eines Falles? Wer würde dafür sorgen, dass die Russen nicht irgendwann ins Baltikum vorstoßen und sagen, lass doch mal einen kleinen Staat von den Balten und so weiter nehmen? Und da ist den Kalkül von diesem zweiten Typus, dem Typus Gabriel Fischer eben, zu sagen, solange es geht, die Amerikaner noch einbinden und mit dabei halten, aber mit dem kühlen Blick und dem Verständnis, morgen und übermorgen kann es immer anders sein.
Und das ist ja das Interessante, das hat man auch wieder vergessen. In der Phase von Trump 1 war das der Kontakt zu der AfD, der Administration und der AfD null. Die AfD war damals, war nicht gern gesehen, wurde auch nicht eingeladen. Das ist jetzt völlig anders. Was hat sich da geändert? Hat das mit Trump zu tun oder hat das mit Rubio und Vance zu tun, die du ja als Person beschreibst, die wirklich mit Europa nicht viel anfangen können, offensichtlich.
Diese erste Trump-Administration war ja eine, wo selbst Trump nicht wirklich damit gerechnet hat, dass er gewinnen würde. Und das ist eine, darüber haben wir ja schon geredet, die entstanden ist aus einer großen Unzufriedenheit innenpolitisch in Amerika. Die Kriege, die Verluste, die ökonomische Situation der Arbeiterklasse und so weiter. Das heißt, Trump ist in seinem ersten Turnus angetreten als jemand, der seine Basis, die amerikanische Arbeiterklasse wieder zur alter Größe zurückführt. Das war eine sehr innenpolitische Agenda. Da war nicht so viel internationale Ambition. Er wollte international gemocht werden, er wollte auf den Schild gehoben werden, aber er hatte keinen großen Plan. Die zweite Trump-Administration ist viel, viel besser vorbereitet und hat in der zweiten und dritten Reihe knallharte Ideologen mit dabei, die auch genau wissen, was sie tun. J.D. Vance ist so jemand, sein stellvertretender Stabschef im Weißen Haus, Steve Miller, ist so jemand und eine ganze Reihe von anderen auch. Wir erleben diesen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Administration auf ganz vielen Ebenen. Er hat sich bis auf Mike Waltz, seinen nationalen Sicherheitsberater, den er relativ schnell ausgetauscht hat, bislang von niemandem getrennt. Das ist noch genau die gleiche Mannschaft wie vor einem Jahr, als er ins Weiße Haus gezogen ist. Vor acht Jahren, als er das erste Mal dran war, da hatte er quasi schon mal einmal alle komplett durchgetauscht. Und, ja. So. Und da waren ja auch noch so rechte Pragmatiker wie Rex Tillerson oder so mit Teil seiner Regierungsmannschaft. Und diese zweite Trump-Ära, die ist durchdrungen von dem Versuch, die weiße Vorherrschaft wiederherzustellen. Mhm. Mindestens in Amerika, wo der Anteil der Weißen immer weiter zurückgegangen ist, wo die Positionen viel bunter, viel diverser, die Eliten durcheinander gemischt werden. Und die Ideologie, die diese zweite Trump-Administration versprüht, ist die Ideologie, den weißen christlichen Westen, der in Europa seinen Ursprung hatte, dann nach Amerika durch die Siedlergenerationen getragen wurde und in Amerika dann groß wurde zur Weltmacht, diesen ursprünglichen Geist der weißen Christen wieder zu seiner alten Größe zurückzuziehen. Und da sind die Europäer aus Sicht der Amerikaner und der Leute, die um Trump herum in den Schlüsselpositionen sind, verweichlichte, woke Liberale, die an allen Stellen Fehler machen, die Muslime ins Land lassen, die die Grenzen nicht vernünftig schützen, die überall Diversity propagieren, die LGBTQ-Rechte, Queer-Rechte und so weiter hochhalten und praktisch diesen kernigen, klassischen christlichen Familienbegriff einer hart arbeitenden weißen Siedlerfamilie den verraten. Und deswegen unterstützen die Trump-Leute, anders als in der ersten Administration, eben Viktor Orban in Ungarn und loben ihn. Sie unterstützen Meloni in Italien, die FPÖ in Österreich, die PiS in Polen, wo sie massiv im Präsidentschaftswahlkampf interveniert haben und eben in Deutschland auch die AfD. Und das hat sich wirklich geändert. In dieser ersten Amtszeit war es noch so, als der damalige Botschafter Rick Grenell sich mal ein bisschen vorgewagt hat und mal für die Erzkonservativen geworben hat, ist er kritisiert worden, hat er sie sofort zurückgezogen. Also, oh, so war es nicht gemeint und hat peinlich darauf geachtet, auch keine AfDler alleine einzuladen. Ja? Und also in der Botschaft in Berlin, AfDler, die dann eine Audienz gekriegt hätten, hat es nicht gegeben. Mhm. Und jetzt pilgert eine AfD-Delegation nach der anderen ins Weiße Haus und wird da mit großem Pomp empfangen. Da hat sich fundamental was verschoben.
Und trotzdem ist es dem deutschen Kanzler Friedrich Merz offensichtlich gelungen, Donald Trump sich gewogen zu machen. Es gibt eine schöne Szene in dem Buch, wo sich Donald Trump offensichtlich gerade über Emmanuel Macron aufgeregt hat und du dann beschreibst, wie er dann wen anruft, Friedrich Merz, und so nach dem, wie man das ja aus seinem eigenen Leben so kennt, was war denn mit dem los, was hat der denn getrunken, was hat der denn genommen und so. Offensichtlich haben die beiden ein gutes Verhältnis, obwohl ja Merz nicht zu denen gehört, wie der NATO-Generalsekretär, der sich so richtig an ihn ranschleimt, beschreibt auch so eine Szene, wie er im Weißen Haus ist und Trump dann sozusagen am Ende des Besuchs in so eine Art Merchandising-Bereich geht und sagt, nehmt euch was mit, was ihr braucht, irgendwie so eine Magermütze oder was auch immer. Und Merz sich das alles ganz anguckt, aber nichts mitnimmt. So, wie würdest du dieses, also ist das tatsächlich so? Hat da Deutschland durch die Figur Merz jetzt eine andere Stellung bei Donald Trump? Natürlich kann sich das morgen wieder ändern, das haben wir gesehen. Aber ist das, offensichtlich passt das?
Ich finde, dass Friedrich Merz es ausgesprochen klug macht. Mhm. Der war wirklich geschockt von zwei Dingen. Zum einen vor ungefähr einem Jahr, als Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, im Weißen Haus empfangen worden ist und so unsäglich gedemütigt wurde vor den laufenden Kameras der Weltöffentlichkeit von J.D. Vance und Donald Trump. Das fand Merz so furchtbar, so schlimm, dass ihm das wirklich in die Knochen gefahren ist. Und der zweite Moment war die Rede von J.D. Vance, dem Vizepräsidenten, vor genau einem Jahr, im Februar letzten Jahres, in München auf der Sicherheitskonferenz, wo er auch sagt, nicht die Russen sind das Problem, nicht die Chinesen sind das Problem, sondern die Europäer und ihr falsch verstandener Begriff von eingeschränkter Meinungsfreiheit. Das ist der eigentliche Feind von innen. Und diese beiden Momente waren Schlüsselszenen für Merz. Er hat dann noch gelesen ein Essay eines Diplomaten aus dem State Department, der im Prinzip diese Vance-Rede nochmal aufnimmt und sagt, wir Amerikaner müssen nach neuen Alliierten in Europa suchen. Also so die Alten, die Deutschen und so, das ist es alles nicht, sondern wir brauchen im Prinzip diesen erzkonservativen weißen Siedler-Spirit wieder. Mhm. So, und den suchen wir. Das hat er in seiner Mappe gelesen, als er nach Washington geflogen ist. Das heißt also, er wusste ziemlich genau, was ihn da in Washington gerade so erwartet. Und er hat es aber geschafft, davon ein bisschen zu abstrahieren, keine Positionen richtig freizuräumen, aber auch Trump nicht zu offensiv zu provozieren. Er hat ihm einen Golfschläger mitgebracht mit den Fahnen Deutschlands und Amerikas eingraviert. Er hat ihn Trumps Großvater, der aus Kallstadt stammt, hat ihm da eine
Faksimile von seiner Geburtsurkunde.
Genau, Faksimile von der Geburtsurkunde mitgebracht und so. Also er hat ihm so ein bisschen persönlich geschmeichelt, ohne sich deswegen so richtig in den Staub zu werfen.
Hat sie aber auch mal gesagt, das ist, glaube ich, ging diese Phrase, als er sagte, die streiten sich ja wie Kinder. Da hat dann auch Merz auch irgendwie so gesagt, Moment, das ist jetzt schwierig, das sind ja keine Kinder und so. Also
genau, er grätscht schon auch mal dazwischen. Es gibt auch diese eine Szene beim Mittagessen im Weißen Haus, kleine Runde, es gibt irgendwie Steak und ein bisschen drumherum und zum Nachtisch so Mini-Donuts. Und da wiederholt Trump diesen Satz, den er so wahnsinnig gerne sagt, über die Europäer, die Europäische Union ist ja nur gegründet worden, um Amerika zu bescheißen. Ja,
genau.
Und das ist ein Satz, der aus diesem Trumpschen Weltbild stammt, 27 Nationen schließen sich zusammen, das kann ja nur gegen eine unserer gerichtet sein und die Amerikaner. Der versteht überhaupt nicht, dass Europa ein Friedensprojekt nach zwei verheerenden, furchtbaren Weltkriegen ist und dass es für die Europäer der Versuch war, aus dieser furchtbaren, schlechten, schlimmen Tradition der kriegerischen Auseinandersetzung in Europa auszubrechen und einen Staatenbund zu formen, der versucht, miteinander zu reden und Dinge miteinander zu lösen. Und dann, als er das wieder sagt, da nimmt Merz das Wort und sagt, wissen Sie eigentlich, wie die EU entstanden ist? Und er schildert ihm diese verheerenden Weltkriege mit mehreren Millionen Toten. Mhm. Und dann hält Trump tatsächlich für einen Moment inne und sagt, maybe I shouldn't say this anymore. Also vielleicht sollte ich das so nicht mehr sagen. Und ich jedenfalls habe tatsächlich seit diesem Mittagessen im Sommer letzten Jahres das von Trump nicht mehr gehört.
Okay.
Der ist feindlich gegenüber der EU, weil ihm jeder Staatenbund, also Multilateralismus, sozusagen die Stimme der vielen, das Einigen von Leuten untereinander.
Allein die Vielfältigkeit, genau.
Genau, die Kompromisse nicht, genau. Schließen müssen und so. Das ist ihm suspekt. Und es ist für die Amerikaner natürlich auch schwieriger, gegen so einen Machtblock wie die EU zu verhandeln, beispielsweise Zölle oder so, als gegen ein einzelnes Land. Als er am Anfang verhandeln wollte, wollte er mit jedem Land separate Zölle verhandeln. Das hat von der Leyen ihm mal sofort ausgeredet und gesagt, entweder ein Deal mit allen 27 oder gar nicht. Aber das ist ihm suspekt, das betrachtet er als Feindschaft. Aber Merz hat es mit so einer ganz guten Mischung aus Beharrlichkeit, Konsequenz, aber nicht unnötigen Provozieren, geschafft, seinen Respekt zu erlangen.
Und das gilt auch, und das ist eine meiner Lieblingsstellen, für Tough Ursula. Ich weiß nicht, Ursula. Also offensichtlich hat er für Ursula von der Leyen Respekt, was ja allein schon deshalb interessant ist, weil er normalerweise vor Frauen gar keinen Respekt hat. Und aber es gibt, du beschreibst eine Szene, wo er zusammensitzt mit Macron, mit Starmer, mit Merz und dann geht's darum, dass sie gleich Putin anrufen wollen und er dann auf die Idee kommt, ach, soll nicht Ursula von der Leyen auch mit dabei sein und sollte die nicht sowieso mit Putin sprechen, weil die ist ja hart im Verhandeln. Das hat mich total überrascht, weil ich dachte einfach, dass er die gar nicht ernst nimmt. Ich sehe noch dieses, als sie diesen Zolldeal da verabredet haben und er so die typische Handbewegung macht und sie dann so sitzt und dachte, oh, diese arme Frau, aber nee. Offensichtlich hat er Respekt vor der.
Ja, sie hat, glaube ich, verstanden, wie man mit ihm umgehen muss. Ich war auch bei ihr für das Buch und habe sie in Brüssel getroffen. Und sie hat sich halt schon drauf eingestellt. Man muss ihm halt SMS schicken. Man muss ihn auch einfach mal anrufen. Also man muss eine schnelle, interaktive Kommunikation haben. Manchmal muss man ihm ein bisschen schmeicheln. Man darf aber nicht zu sehr eine Position aufgeben. Und das hat er irgendwie respektiert und nennt sie deswegen eben Tough Ursula. Und diese Szene, die du da gerade ansprichst, das ist eine Schaltkonferenz an einem Sonntag und es geht um die Frage, welche Sicherheitsgarantien geben kann und was man da Putin präsentiert. Und das ist sozusagen die westliche interne Abstimmung. Und da sagt er eben, maybe we should call Ursula and maybe she should talk with Putin. Das ist bei ihm sozusagen der höchste Grad der Anerkennung. Und wenn er mit ihr redet, redet er respektvoll. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass sie eben aus seiner Sicht die Klassensprecherin von 27 ungezogenen Kindern ist, die eigentlich gar keine Legitimation hat. Also er kann sie eigentlich qua Design nicht ernst nehmen, aber sie hat es geschafft, dass er ihr trotzdem zuhört.
Und dann bleibt aber bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, das, was Donald Tusk das Paradoxum nennt, das war mir gar nicht so bewusst, das ist ein wunderbarer Satz, hoffentlich kriege ich ihn zusammen. Aber das Paradoxum ist folgende: 500 Millionen Europäer, ich dachte, es sind mal 450 Millionen, aber egal, 500 Millionen Europäer bitten 300 Millionen Amerikaner, sie vor 140 Millionen Russen zu schützen.
Und in diesem Satz liegt ist das alles drin. Gesamte Dilemma Europas und all diese Ratlosigkeit, diese Verzweiflung, aber auch das Scheitern natürlich der europäischen Politik der letzten 10, 20 Jahre in einem Satz kondensiert. Es zeigt aber andersrum auch, welches Potenzial Europa hat. Und darum geht es mir auch. Deswegen habe ich das Buch Das erwachsene Land genannt. Eine historische Chance, weil es eben eigentlich alles hat in Europa, was man braucht.
Sag nochmal, du zählst das auf, aber du sagst immer, denk immer so, ach, wir armen Europäer, wir sind so schwach. Und dann sagst du, nein, Europa hat viele Stärken, aber das sind halt Stärken, auf die man auch kommen könnte, wenn man drüber nachdenkt, die aber erstmal nichts mit Sicherheit, mit Militär zu tun haben, sondern es sind ganz andere Stärken, auf die man sich besinnen muss, nämlich.
Naja, vor allem ist Europa wirtschaftlich ein Riesen. Deutschland alleine ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, aber der europäische Binnenmarkt ist der wahrscheinlich wichtigste mit der größten Kaufkraft. Also diese 450 oder 500, wenn man Donald Tusk glauben mag, Europäer, die sind ein echter Faktor. Und das sehen wir ja auch immer in dem Moment, wo die Europäer anfangen, dann auch Gegenzölle Amerika anzudrohen, wird die amerikanische Wirtschaft ganz, ganz unruhig, weil Europa als Exportmarkt eben so groß ist. Aber es ist nicht nur das, es ist ja auch der Euro, ne, der oft so belächelt worden ist oder der auch zeitweilig so schwer kriselte, der die einzige ernstzunehmende zweite Währung neben dem Dollar ist, also den Euro zu stärken als die Ersatzweltwährung, indem du beispielsweise internationale Geschäfte konsequent in Euro abwickelst und nicht mehr in Dollar. Lange Zeit war es so, dass die EU, wenn sie beispielsweise Energiedeals gemacht hat, wo gar kein Amerikaner beteiligt war, also LNG-Gas in Katar gekauft hat oder so, dann wurde das in Dollar abgerechnet. Warum? Europa ist ein großer Wirtschaftsraum, hat eine eigene Währung, das kannst du alles in Euro abwickeln und damit letztlich den Dollar schwächen und den Euro stärken. So. Das ist eine Variante. Mit Airbus gibt es den einzigen ernstzunehmenden Flugzeugbauer neben Boeing und so weiter. Also die Europäer haben einen wirklich großen Hebel. Sie könnten beispielsweise im Streit mit den Amerikanern, mit der amerikanischen Tech-Industrie stärker regulieren, was Meta, Facebook, Instagram und so, X, Elon Musks ehemaliges Twitter, aber auch andere Plattformen, was die in Europa tun dürfen und was nicht und so. Und davor haben die Amerikaner wirklich, ich würde sagen, regelrecht Angst, aber mindestens großen Respekt. Dafür müsste Europa sich aber auch, es müsste den Mut finden, ein bisschen mehr, die Amerikaner würde sagen, Hardball zu spielen, also nicht nur freundlich zu verhandeln, sondern auch mal mit ein paar Sachen zu drohen. SWIFT zum Beispiel, ja, das Banksystem. Wenn irgendeine Überweisung abgewickelt wird, dann geht es durch das SWIFT-System, was in Belgien ansässig ist. Ohne SWIFT keine richtige Abrechnung. Darunter leiden die Russen seit den Sanktionen in der Ukraine massiv. Das ist eine der wenigen technischen Innovationen, die in Europa sind, wo die Amerikaner kein Äquivalent haben. Da sind sie angewiesen darauf, dass sie damit eingestöpselt sind. Ich sage nicht, dass das alles jetzt ohne Amerika sein soll, aber wir sehen, wie Donald Trump Hardball spielt, wie er Europa erpresst, indem er Wirtschaft als Waffe nutzt. Und wie du es vorhin gesagt hast, die Amerikaner verstehen die Sprache der Stärke, die respektieren sie dann auch. Das heißt nicht, dass es dann nicht auch nochmal einen Gerangel gibt und dass es auch eine Weile lang wehtut, aber sie verachten die Schwäche der Europäer, die in vorauseilendem Gehorsam das Knie beugen und auf den Boden sinken. Und da kann Europa ganz strategisch identifizieren, wo es eigene Stärken hat, wo Amerika auch von Europa abhängig ist. Nochmal so ein Beispiel. Die Holländer haben mit ASLM die eine Firma, die für die Produktion von Chips die super Maschinen bauen kann und ohne die ganzen Halbleiterhersteller faktisch nicht wirklich produzieren können. So, das ist eine unique globale Position. Die Amerikaner machen die ganze Zeit Auflagen, wenn es um Exporte von Chips nach China oder so geht. Für die Europäer ist das ein echtes Asset, ein richtiger Wert, ein Hebel, den sie auch mit auf den Tisch legen können. Wenn Donald Trump wieder mit Zöllen kommt, dann könnten die Europäer sagen, was ist mit SWIFT, was ist mit der holländischen Firma? Machen wir ein großes Paket, dann kriegt ihr davon auch nicht mehr so viel und dann schauen wir mal.
Und das ist, glaube ich, das Entscheidende ist, dass man tatsächlich dann die Amerikaner damit nicht vergrätzen würde, sondern ich muss gerade dran denken, ich muss gerade an die NBA denken, an die amerikanische Basketballliga, ja, wenn man guckt, wie viele Europäer da in der Zwischenzeit in der Spitze spielen. Also wenn man sich vielleicht die 10 besten Basketballer der Welt zusammenstellen würde, waren das noch vor wenigen Jahren irgendwie 10 US-Amerikaner. Jetzt sind es vielleicht 5 US-Amerikaner und 5 Europäer dabei, die sich das aber diesen Respekt erarbeitet haben, indem sie halt genauso hart aufgetreten sind wie die amerikanischen Basketballer. Und dann kommt zum Schluss bei dir, nee, zum Schluss gar nicht, aber hier zum Schluss möchte ich darüber sprechen, die Idee, was heißt das für Europa? Und dann sagst du, Europa muss nicht größer werden, Europa muss kleiner werden. Das heißt, wir sprechen über ein Kerneuropa, damit man eben nicht jedes Mal 27 Ja-Stimmen haben muss, wo man denkt, okay, der Ungarn machen sowieso nicht mit. Die Idee, es muss ein Kerneuropa geben, das vorangeht.
Ja, weil die Zeiten einfach vorbei sind, wo du dir endlose Diskussionen leisten kannst und dann gibt's ein Veto und dann geht alles wieder auf Null zurück. Das, ich weiß nicht, ob man sich überhaupt leisten konnte, aber die EU hat es sich lange geleistet und es hat viel zur europäischen Schwäche beigetragen. Und wir sind jetzt in Zeiten, wo die Dinge schnell gehen müssen. Wir haben über diesen Zeithorizont von 10 Jahren geredet, den Sigmar Gabriel genannt hat. Plus, minus ist am Ende des Tages egal. Aber wir brauchen Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, damit sie in 4, 5, 6 Jahren wirken. Und wenn dann jedes Mal Viktor Orban in Ungarn Veto einlegt oder jetzt Robert Fico in der Slowakei oder so, dann wird dieses Europa blockiert. Das sind ja teilweise auch richtig strategische Widersprüche. Orban, der mit der Trump-Administration relativ eng kuschelt, der aber auch gute Verhältnisse und Beziehungen nach Moskau zu Wladimir Putin hält, der ein strategisches Interesse hat, dieses Europa auch zu schwächen. Das kann sich die EU nicht mehr erlauben. Und das ist ganz interessant. Ich habe eine Tour bei meinen Interviews gemacht und mit allen ehemaligen Außenministern der letzten Jahre geredet. Und die sagen unisono, bis hin zu Johann Wadephul, der jetzt im Amt ist, die sagen unisono, sie hätten daran früher nicht geglaubt. Früher hätten sie dieses Europa zusammenhalten wollen und hätten Sorge gehabt, dass es zerfällt. Aber jetzt hätten sie wirklich verstanden oder seien der festen Überzeugung, es braucht ein Kerneuropa, was vorangeht, was eben nicht möglicherweise aus allen 27 besteht, sondern was einfach manche Sachen entscheidet und macht und dann geht die Peripherie schon mit. Das kann man nicht zu oft machen, weil dann der Schaden für diese große Idee des einen gemeinsamen Europas zu groß wird. Aber an vielen Stellen ist es so, wenn ein kleiner Kern und da die wichtigsten europäischen Staaten, also Frankreich, Italien, Polen, Deutschland, vielleicht die Holländer, vielleicht ein bisschen die Skandinavier, wenn die sich entscheiden und einen Beschluss fassen und was machen, dann zieht der Rest mit. Und die wenigen, die nicht mitziehen, die schweigen dann einfach oder sie haben Pech gehabt. So.
Oder gehen mal einen Kaffee trinken, das haben wir auch
erlebt. Oder gehen bei einer Abstimmung dann einmal genau kurz vor die Tür und einen Kaffee trinken und dann wird halt ohne abgestimmt. Dann gibt es trotzdem eine absolute Mehrheit, aber einer hat halt nicht mitgestimmt. Und ich verstehe bis heute zum Beispiel nicht, ja, wir haben schon kurz gestreift, die Geheimdienste und die Frage, wer warnt denn vor dem Islamischen Staat, wenn die Amerikaner das mal nicht mehr tun sollten? Weil das ist ja auch einer dieser wahnsinnigen Erpressungshebel, den die Amerikaner haben. Und die Amerikaner machen das ja aber nicht nur alleine, sondern sie machen es ja mit dieser Allianz Five Eyes, also die Angelsachsen, mit den Briten, mit den Australiern, Neuseeland und Kanada. Warum schließen die Europäer nicht eine Seven Eyes oder Eight Eyes oder Nine Eyes Allianz? Also auch da der Kern der Länder, von denen wir wissen, dass sie die Bürgerrechte achten, dass sie rechtsstaatlichen Prinzipien verpflichtet sind. Warum schließen die sich nicht zusammen und machen einen ähnlichen Verbund wie die Five Eyes, wo sie wirklich sehr intensiv austauschen und wo sie dann aber sagen, der eine klärt mehr Russland auf, der andere klärt mehr den Maghreb auf, der dritte mehr Afghanistan, Pakistan. Also nicht muss ja nicht jeder alles machen in Europa. Diese Idee sozusagen, kein Land wird so groß und so mächtig sein können und auch nicht wollen, wie es die USA heute sind. Aber Arbeitsteilung, Burden Sharing, der eine macht mehr dies, der andere macht mehr das. Zusammengenommen ergibt das Ganze aber dann eben auch einen großen Machtblock.
Und vielleicht kann es sogar so weit führen, das ist so ein letzter Satz, das muss man dann mal nachlesen, dass vielleicht auch Kanada irgendwann sowas wie ein Mitglied der EU wird oder vielleicht assoziiert. Das ist auch ein spannendes Kapitel. Das erwachsene Land, lieber Holger, es war großartig, dass du heute hier warst. Vielen Dank.
Ich danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt's Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.